Hallo Tabea.
Hallo Marie. Schon so richtig kraftloser Anfang.
Hallo Tabea.
Ja, also wie jede Folge können wir eigentlich damit anfangen, dass wir fertig sind.
Ja, die Energy ist mal wieder low. Aber gut. Wir sitzen trotzdem hier für euch und wollen eine neue Folge aufnehmen.
Es ist ja schließlich Donnerstag und die muss halt morgen online gehen.
Mhm.
Ja, was gibt's zu erzählen? Ich bin müde. Ich habe schon gesagt, ich habe in den letzten 2 Nächten zusammen 11 Stunden geschlafen. So viel brauche ich eigentlich in einer. Aber ja, kriegen wir hin mit ganz viel Kaffee.
Ja, wir hatten gestern eigentlich ein ganz interessantes Seminar, wo wir so am Computer Pharmakophore moduliert haben.
Das war cool. Molecular Modeling. Und ja. Da schreibt man Modeling nur mit einem L, haben wir gelernt. Rechtschreibung ist eh, also Pharmazeuten und Rechtschreibung ist eh so ein Ding, ne? Ja, also ich bin da zumindest nicht so gut. Weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, stabil.
Also Diktate in der Schule war definitiv nicht meine. Ich war selbst zu blöd, bei Schleichdiktaten richtig zu schreiben.
Kennst du Schleichdiktate?
Kennst du das nicht?
Was war das?
Da war immer so ein Text, der war am anderen Ende des Raumes. Dann musstest du dahin schleichen. Und dann dir den Satz angucken und dann zurückschleichen und den aufschreiben. Ja.
Ja, mega.
Nee, genau. Ja, ansonsten, mein Papa hat heute Geburtstag, da war ich heute Morgen schon, also sagen Stimmt. wir hier nochmal alles Gute.
Alles Gute.
Auch wenn die Folge erst morgen online geht, aber der hört immer ganz fleißig, deswegen.
Ja, hört er bestimmt.
Können wir ihn ja noch zum Geburtstag grüßen, genau.
Ja, und ansonsten springen wir nochmal zurück zum Herz heute.
Mhm.
Wir wollen uns mit dem Thema Herzinsuffizienz beschäftigen.
Mhm.
Wir haben ja schon die KK behandelt. Jetzt dreht sich alles um die Herzinsuffizienz.
Genau, vielleicht dazu gleich mal zum Anfang. So die KK, die wir schon vor 2 Folgen jetzt hatten, die kann halt zu einer Herzinsuffizienz führen. Also es ist sozusagen dann so ein bisschen die
Aufbaufolge.
Ja, also Bluthochdruck, KHK führt zu Herzinsuffizienz und darüber wollen wir heute reden.
Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Bea hat euch jetzt schon mal eine super gute Einleitung gegeben, wie so die Pathophysiologie losstartet oder wie so der Verlauf generell ist. Ja, und ich finde, damit kann man eigentlich auch ganz gut erklären, was so die Herzinsuffizienz ist nach der WHO. Nämlich, dass wir eine eingeschränkte körperliche Belastbarkeit auf jeden Fall erstmal haben. Genau, und eine kardiale Fehlfunktion. Also wir haben wirklich eine Fehlfunktion unseres Herzens.
Genau, und was hier noch, glaube ich, vielen, die ein bisschen in dem Business, wollte ich jetzt schon nennen, halt die im Gesundheitswesen sich ein bisschen auskennen, sind die NIHA-Stufen. Oh, also ja. New York Heart Association hat sozusagen Stufe 1 bis Stufe 4 der Herzinsuffizienz definiert.
Ja.
Und genau, das sind halt einfach die Schweregrade und da ist natürlich je schwerer, desto intensiver und auch fülliger, keine Ahnung, ist die Behandlung, weißt du, was ich meine?
Ja, umfangreicher. Also umfangreicher und einschlägiger, also durchgreifend.
Oh Gott. Wir haben heute richtig gute, gute Wörter.
Wortfindungsstörung haben wir letztens im Seminar von der Referentin gehört.
Mhm.
Das passiert. Nee, genau, also ich finde, man kann sich anhand dieser Stadien auch ganz gut so ein bisschen das Erkrankungsbild erklären. Also bei der ersten kann man noch so alltägliche Sachen bewältigen, ohne dass man sehr stark erschöpft ist oder Luftnot oder einen Angina pectoris Anfall bekommt. Beim zweiten ist es dann schon leicht eingeschränkt und man hat jetzt aber hier keine Beschwerden in der Ruhe. Und bei der dritten Stufe ist man dann wirklich schon stark körperlich eingeschränkt und hat aber trotzdem immer noch keine Beschwerden in Ruhe. Und bei der vierten ist es jetzt so, wenn man dann auch noch Beschwerden in Ruhe hat und bettlägerig ist und dann ist wirklich auch schon echt, also Herzinsuffizienz Stufe 4. Ja.
Was man vielleicht, also unser, ich weiß, unser Bio-Prof, weil es gibt tatsächlich auch Pflanzen, die wir einsetzen können. Ja. Da machen wir aber nochmal, haben wir jetzt gerade besprochen, eine gesonderte Folge drüber. Mal endlich wieder eine Bio-Folge.
Genau, herzwirksame Glykoside schon mal als...
Genau, oder die Proanthocyanidine. Mhm. Und da ist es so, dass wir da im Botanischen Garten saßen und ich glaube, unser Prof war so, ja... Bei Stufe 2 kann man dann noch irgendwie, oder das Stufe 3, da können die dann, also das ist so nach Metern, wie viel Meter du noch problemlos laufen kannst.
Ja.
Teilweise sind das nur noch 100 Meter und dann hast du schon ganz schlimme Beschwerden. Also ich glaube, es war Stufe 3 dann oder so. Also ja, das ist schon eine Erkrankung, die einfach super, super einschränkend ist. Wenn man sich halt nicht mehr körperlich betätigen kann, ohne direkt Beschwerden zu kriegen.
Ne? Na gut, alle kardialen Erkrankungen, also so ein Angina-Pectoris-Anfall ist auch...
Auf jeden Fall, aber ich meine, so ein Stadium 3 oder 4 ist schon...
Genau, es geht jetzt wirklich vor allen Dingen darum, dass die Herzinsuffizienz sehr viel einschränkt.
Genau.
Die Person, ne? Also in sehr vielen Bereichen und auch sehr dauerhaft. Ja, was können jetzt Ursachen dafür sein?
Genau, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die KHK und auch die Hypertonie, also der Bluthochdruck, so das macht so 80% der Ursachen aus. Es gibt noch andere Faktoren, zum Beispiel auch Alkoholmissbrauch oder auch bestimmte Medikamente, die das zur Folge haben können. Aber es sind vor allem unsere beiden wichtigen Punkte, die KHK und der Bluthochdruck. Bei jetzt der chronischen Herzinsuffizienz, auf die wir jetzt genauer eingehen, bei der akuten ist es ja dann auch so, dass wir wirklich teilweise einen Myokardinfarkt haben, wirklich viel Gewebe untergeht. Aber wir fangen jetzt erstmal die Folge an mit der chronischen Herzinsuffizienz, richtig?
Genau, weil wir akut und chronisch nochmal unterscheiden.
Mhm.
Genauso wie akuter Angina pectoris Anfall. Oder nee, akute KHK und Angina pectoris Anfall, so rum.
Ja, instabile Angina pectoris ist beim akuten KHK. Ja, gut. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die chronische ein.
Genau, wo zum Beispiel... wie gesagt, die Hypertonie oder KHK Ursachen sein können, aber auch einfach dieses Remodeling des Herzens, was ja dann auf Dauer passiert, also die Hypertrophien, aber auch einfach der Untergang von den Kardiomyozyten auf Dauer, Herzinsuffizienz, wir können weniger von unserer Herzleistung nutzen, ja, aber...
Genau, und da kann man ja nochmal dazu sagen, dieses Remodeling, was Marie gerade erwähnt hat, ist so das Stichwort bei der Herzinsuffizienz.
Ja.
Und das passiert eben dadurch, dass wir durch unsere Insuffizienz des Herzens eben eine schlechtere Durchblutung der Organe haben. Und das realisiert unser Körper. Und dann gibt es eine Sympathikusaktivierung. Der Sympathikus wird ja immer aktiviert, wenn Stress ist, wenn wir, das ist ja sozusagen unser Wegrennsystem, nenne ich es mal, unser Fluchtsystem. Und immer wenn irgendwas halt unterversorgt ist, dann wird der Sympathikus aktiviert und dadurch wird auch das RAS-System aktiviert.
Ja. Beim Sympathikus merken das auch die Barorezeptoren. Die führen auch dann zu der Sympathikusaktivierung. Genau, aber Tabea hat das schon ganz richtig gesagt. Dann haben wir die RAS-Aktivierung. Renin-Angiotensin-Aldosteron-System.
Mhm.
Ist ganz wichtig für unsere Herzinsuffizienz und KHK und weiß ich nicht was.
Genau, auch für die Behandlung auf jeden Fall. Und das zum Beispiel führt eben dazu, dass wir dann sowas wie Ödeme haben, was auch ein Symptom der Herzinsuffizienz ist, weil wir eben eine Vasokonstriktion haben und auch weniger Wasser ausscheiden.
Vielleicht noch mal kurz, unser RAS-System reguliert den Flüssigkeit- und Elektrolythaushalt unseres Körpers und kann so den Blutdruck regulieren. Und wir haben ja schon bei unserer Herzfolge erklärt, wie das mit der Vorlast und der Nachlast ist und was für Auswirkungen Blutvolumensänderungen auf den Blutdruck sozusagen haben. Also weniger Masse im Blut, mehr Masse im Blut, hat das Herz halt mehr zu tun sozusagen. Ne?
Herzzeitvolumen.
Ja.
Ja. Gut, so, jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen sortieren. Also wir haben jetzt besprochen, woraus die Herzinsuffizienz entsteht. Wir haben jetzt gesagt, was pathophysiologisch mit dem Herzen passiert. Man kann vielleicht auch noch dazu sagen, dieses Remodeling wird auch durch das RAS-System verstärkt. Also die Apoptose der Kardiomyozyten, aber auch diese Hypertrophie, die sind auch teilweise durch Angiotensin und Aldosteron getrieben. Und das ist schon mal ein spannender Punkt, auch später für die Therapie.
Die auch beim RAS ausgeschüttet werden, bei der RAS-Aktivierung.
Genau, weil RAS ist ja angehen.
Genau, aber nur noch mal als...
ja. Genau. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt.
Durch die, ja. Einfach nur, um den Loop zu schließen. Also durch die RAS-Aktivierung bekommen wir dann über die Zeit, über Angiotensin und über Aldosteron dieses Remodeling des Herzens, was wir stoppen wollen. Weil durch diese Hypertrophien kann das Herz dann schlechter arbeiten, es versteift, Bindegewebe bildet sich, das Herz wird nicht mehr so schlagfähig.
Genau, das ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, ja. Wenn man so drüber nachdenkt, weil es ist ja praktisch so, das Herz arbeitet schon schlecht. Dann kommt es dadurch zu der RAS-Aktivierung und dann kommt es noch mehr zur Hypertrophie und dadurch wird es noch schlechter. Also es ist irgendwie ein bisschen...
Das ist ein bisschen doof, deswegen ist das...
Gut gesagt, ein bisschen doof. Kann man so sagen.
Genau, dann würde ich sagen...
Haben wir vielleicht jetzt zum Abschluss von dem Pathophys-Teil noch eine kleine Unterscheidung der Herzinsuffizienzen. Weil wir haben ja schon besprochen, es gibt ein rechtes und ein linkes Herz. Und ja, das nennt man schon so. Also rechte Kammer, rechte...
Voll,
rechte.
Aber ich finde, man könnte auch voll denken, hier habe ich jetzt zwei Herzen.
Nein, ihr habt nur links ein Herz, aber es, das Herz ist geteilt in links und rechts. Und das nennt man linkes... Naja, gut. auf jeden Fall gibt es eine rechts- und eine links Herzinsuffizienz. Und was sich da vor allem auch unterscheidet, sind so Symptome der Ödeme, nämlich auch, wo die auftreten.
Ja, genau. Also wir haben ja generell... Stauung des Blutes, jetzt mal generell bei der Herzinsuffizienz, einfach weil wir diese Pumpleistung nicht mehr haben. Und wir haben ja schon so schön erklärt, rechtes Herz ist, wenn man sich selber anguckt, auf der linken Seite. Und da wird das Blut ja in den großen Kreislauf gepumpt.
Mhm.
Und deswegen kann man sich bei der Rechtsherzinsuffizienz auch ganz gut herleiten, dass wir jetzt einen Rückstau im großen Kreislauf haben. Also vor allem Knöchelödeme, Lebervergrößerung sind auch, jetzt nochmal andere Folgen außer die Stauung, Stauungsproteinurie und halt diese Herzmuskelhypertrophie, also ne, Remodeling des Herzens.
Genau, so, das ist dann eher die rechte und die linke, das linke Herz haben wir schon gesagt, das ist dann der Lungenkreislauf.
Ja.
Und wenn wir jetzt schon sagen, beim rechten im großen Kreislauf kriegen wir Ödeme, auch so in der Peripherie, in den Knöcheln und so zum Beispiel, dann kann man sich ja vielleicht denken, was beim linken passiert.
Genau, also wir haben hier eher den Rückstau im gesamten Lungenkreislauf, wie Tabea schon meinte, und dadurch halt Lungenödeme. Atemnot können auch Probleme sein oder generell jegliche Art von Belüftungs-Ventilationsstörung. Und ja, also man muss es ja auch schon unterscheiden dementsprechend. Auch wenn wir haben euch jetzt damit nicht ganz verwirrt, aber...
Marie wollte euch ja noch weiter verwirren. Es gibt nämlich bei links noch systolisch und diastolisch.
Genau, und systolisch hat dann auch noch den tollen Begriff Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, also, oh Gott, HFREF.
Ich finde, Reduced Ejection Fraction klingt irgendwie cool. Also dieses Ejection Fraction, das ist so, also was heißt cool, aber irgendwie, keine Ahnung, das ist so, ja, im Kopf drin.
Genau, und dann gibt es noch die diastolische und das ist dann mit Preserved Ejection Fraction, nur dass ihr es mal gehört habt.
Also gleichbleibend. Und
genau, die Ursachen sind halt bei systolisch und diastolisch anders. Ja.
Gut, und jetzt genug verwirrt. Und wir haben uns auch fest vorgenommen, diese Folge den Pathophys-Teil ein bisschen kürzer zu halten, damit wir mehr auf die Therapie eingehen, was wir bei der KK ein bisschen kurz gehalten haben.
Ja.
Da wir auch viele Medikamente hier wiedersehen, wir haben ja schon besprochen, die KK hat ja auch die Herzinsuffizienz zur Folge.
Genau.
Dementsprechend auch viel ähnliche Therapie. Und ja, ich würde sagen, vielleicht geben wir mal einmal grob so einen Überblick. Wir haben auch schon am Anfang gesagt, es unterscheidet sich ja zwischen den Stufen, wie wir therapieren. Ja. Was sind denn so die Basics, Marie?
Genau, also ich würde jetzt erstmal generell starten, was wir für Substanzen haben, dass wir alle einmal gehört haben, bevor wir sie gleich nochmal gesondert durchgehen und, uns angucken, was die machen. Wir starten mit A. kann es vielleicht ganz gut merken, unseren ACE-Hämmern. Ja, die direkt auch bei Stufe 1 eingesetzt werden. Das können wir gleich so ein bisschen mitmachen, wenn wir uns eh jetzt alle angucken.
Ja.
Was kommt bei Stufe 2 noch dazu?
Bei Stufe 2 sind noch indiziert einmal die Beta-Blocker und zum anderen auch noch die Mineralkortikoid-Rezeptor-Antagonisten.
Auch so ein gutes Wort, um in der Prüfung Zeit rauszuholen.
Ja. Was haben wir vorhin überlegt? Genau, wir haben gesagt, es gibt ja G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Und
die nennen sich auch ganz cool GPCRs, haben wir gestern gelernt.
Ja, und dann haben wir überlegt, was ist jetzt besser in der Prüfung? Sagt man es eher so, cool, ich bin voll im englischen Fachsprachenmäßigen drin, ich sage GPCRs.
Ich habe voll viele Papers gelesen.
Papers. Vor allem, wenn du Papers sagst. Ja. Naja, gut. Oder sagst du halt, geh proteingekoppelte Rezeptoren, damit du ein bisschen mehr Zeit rausholst.
Ja, I don't know. Auf jeden Fall heißen Mineralkortikoid-Rezeptorantagonisten, Alter, das ist zu lang, auch noch Aldosteronantagonisten.
Genau, und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ACE-Hämmer nicht vertragen werden, kontraindiziert sind, dann können wir auch noch Angiotensin-Rezeptorblocker geben.
Genau, und bleibt noch ein bisschen dran, dann erklären wir euch auch wieso. Da gibt es nämlich einen ganz wichtigen Grund. Genau, das heißt, wir haben jetzt bei Stufe 2 drei Sachen, die indiziert werden, ACE-Hämmer, Beta-Blocker und Aldosteron-Antagonisten. Ja, und je weiter wir fortschreiten in den Stufen, desto größer werden dann auch die indizierten Medikamentengruppen. Ja, was kommt jetzt noch dazu in Stufe 3?
In Stufe 3 werden dann auch noch Diuretika dazukommen, die da auch noch indiziert sind. Und dann haben wir halt noch so ein paar Medikamente, je nach Symptomatik können die dazukommen. Zum Beispiel das Ivabradin, was wir ja schon mal besprochen haben, wenn wir jetzt trotz Beta-Blockern, die ja die Herzfrequenz schon senken, immer noch eine hohe Frequenz von über 75 haben, dann würden wir auch noch zusätzlich das Ivabradin geben.
Genau.
Ja, aber so die Basics haben wir. Dann gibt es, wie gesagt, noch die paar, die so je nach Symptomatik dazukommen können. Willst du da noch ein paar nennen?
Genau, also bei persistierender Symptomatik, das heißt, wenn wir jetzt unsere drei indizierten oder vier bei Stufe 3 Medikamentenklassen verwendet haben, müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir das Ganze noch verbessern können. Das passiert halt nun mal. Und das ist zum Beispiel der Fall bei SGLT2-Inhibitoren. Und das schließt so wenigstens einen kleinen Kreis thematisch zu der Folge, zu der letzten Folge.
Mit dem Diabetes.
Mit dem Diabetes. Und wir werden es auch noch mal in der Diabetes-Therapiefolge, genau, werden wir es noch mal erklären, was SGLT2-Inhibitoren dann noch mal genau machen. Aber jetzt hier schon mal so am Rande können wir noch geben. Was haben wir noch, Tabea?
Dann haben wir noch unser gut bekanntes ARNI. Da gehen wir auch gleich noch mal genauer drauf ein. Also Sagubitril und Valsartan. Die würden wir auch bei persistierender Symptomatik dann geben.
Ja, vor allen Dingen, wenn ACE-Hämmer und Angiotensin-Rezeptorblocker nicht funktioniert haben.
Und dann haben wir noch so bei Stufe 3 und 4 so ein Reservemittel, ne? Haben wir schon kurz angesprochen.
Digitales Glucoside.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, das ist nur ein kurzer Ausblick mit den, nicht ganz so einfach mit der Studienlage und Monitoring und so, deswegen.
Ja, die haben halt eine sehr geringe therapeutische Breite und deswegen. Und bei der Herzinsuffizienz sind die auch nicht mehr so gerne benutzt.
Genau.
Dafür bei den Herzrhythmusstörungen.
Ja, aber das ist wieder eine neue Folge. Ich wollte gerade sagen, da können wir schon mal so ein bisschen Ausblick geben, weil grundsätzlich finde ich Herzglykoside voll das spannende Thema, also so für uns pharmakologisch. Aber gut, es muss auch immer dem Patienten helfen und in dem Fall.
Und man muss sagen, die Pflanze Digitalis purpurea sieht einfach ultra schön aus, das ist pink.
Oh, ich weiß, die steht bei uns auch im botanischen Garten.
Ja, ist gefährlich, kannst du wen mit umbringen, ich weiß.
Das denke ich mir jedes Mal.
Habe ich schon öfter gedacht, ja, im Botanischen Garten, so leg dich nicht mit mir an.
Da
ich weiß,
auch,
was hier giftig
ist. Da ist auch ein Rizinusbaum.
Da ist voll viel Giftiges. Ja. Also auch Fingerhut, also der, gut, egal. auf jeden Fall, seid lieber nett zu uns. Keine gemeinen Kommentare.
Blauer Eisenhut ist da auch.
Ja, den haben wir nicht. Der wurde Fingerhut gesagt.
Ich wollte da noch irgendwas sagen, aber gut.
Fällt dir bestimmt wieder ein. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon Ausblicke gegeben auf Diabetes-Therapie-Folge, Herz-Pflanzen-Folge und Antiarrhythmika-Folge. Also das ist hier...
Genau, und bei Stufe 4 dann einfach nur nochmal, da bleibt alles ähnlich wie bei Stufe 3, nur dass wir auf jeden Fall nochmal stärker monitoren müssen.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal gesagt, was man alles für die Therapie nehmen kann. Und es gibt natürlich auch noch eine nicht-medikamentöse Therapie, aber bei beiden, was ist denn überhaupt das Ziel unserer Therapie? Was wollen wir überhaupt erreichen?
Genau, wir wollen erstmal, dass mit dem bisschen Herzarbeit, was wir haben, wir auf jeden Fall noch ökonomisch arbeiten können. Genau, also so ein bisschen die Last dem Herzen nehmen, zum Beispiel durch erhöhtes Blutvolumen oder sowas. Ja, und dafür müssen wir halt unsere Kompensationsreaktion, die wir gerade schon angesprochen haben. Welche sind es nämlich? Aufheben.
Die RAS-Aktivierung zum Beispiel, genau. Und wir können halt dieses Remodeling auch leider nicht mehr rückgängig machen, ja. Aber wir können es eben stoppen. Also, dass es sozusagen nicht mehr schlimmer wird, als es jetzt zu diesem Zeitpunkt ist.
Genau. Also so versuchen, den starken Reiz vom Herz zu nehmen, dass es jetzt immer gegenarbeitet und dann, ja, sich verschlechtert.
Gut, und bevor wir jetzt alle Therapeutika machen, vielleicht nochmal ganz kurz, was man so nicht medikamentös bei der Herzinsuffizienz machen kann.
Ja, also erstmal Gewicht abnehmen ist immer nicht schlecht.
Mhm.
Ja, wir haben ja schon das Blutvolumen angesprochen, also jetzt auch nicht super viel trinken.
Genau.
Klingt irgendwie ein bisschen blöd, aber also nicht
halt exzessiv. Kontrolliert. Nicht jetzt exzessiv. Nichts mehr trinken, aber halt einfach eher an der unteren Grenze vielleicht vom Empfohlenen.
Ja, das ist noch Tabea.
Genau, Alkohol und Rauchen natürlich immer schlecht, hier halt auch nochmal besonders schlecht.
Ja.
Regelmäßiger Sport, also eigentlich im Endeffekt ist es immer ein besonders gesunder Lebensstil. Also
ja.
Ist ja auch irgendwie logisch.
Ja, auch, ja genau, ein bisschen Sport treiben.
Ist halt optimal, wenn die Leute das vorher schon machen, bevor sie krank werden, damit sie gar nicht erst krank werden. Aber gut. So, und wenn wir jetzt optimal leben und trotzdem eine Herzinsuffizienz haben, dann müssen eben doch die Medikamente ran.
Oder wenn wir nicht optimal gelebt haben.
Genau, jetzt aber optimal leben. Und genau, unsere erste Wahl haben wir schon so ein bisschen besprochen.
ACE-Hämmer.
Genau. ACE erstmal für euch, Angiotensin Converting Enzyme. Also das Enzym, was Angiotensin 1 in Angiotensin 2 umwandelt.
Genau, und um das jetzt einzuordnen, Angiotensin 1 ist Teil unseres RAS-Systems. Wird dann zu Angiotensin 2. Genau. Mhm. Und ja.
Und das kann man ja mal, da können wir ja einfach mal mit offenen Karten spielen hier. Es gibt einen Angiotensin 1 Rezeptor und einen Angiotensin 2 Rezeptor. Aber an beiden wirkt Angiotensin 2. Also richtig. Lasst euch dadurch nicht verwirren.
Wir haben verwirrt.
Uns verwirren lassen. Genau, also, und was wir jetzt aber machen, ist, dass wir sozusagen Angiotensin 1 gar nicht erst in 2 umwandeln. Das heißt, die wirksame Form vom Angiotensin entsteht gar nicht erst.
Genau, und unser Angiotensin-Converting Enzyme ist halt unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Bradykinin abgebaut wird.
Mhm. Und deswegen haben wir eine sehr wichtige Nebenwirkung der ACE-Hämmer.
Genau, denn wir haben jetzt Reizhusten, der ausgelöst wird. Und ich weiß noch, wir dachten die ganze Zeit, Bradykinin, das macht irgendwas im RAS oder keine Ahnung, waren richtig verwirrt. Ich meine, wir könnten eigentlich auch nochmal die Reihenfolge vom RAS sagen. Renin.
Ja, genau. Renin, das macht dann Angiotensinogen zu Angiotensin 1.
Mhm.
Und Angiotensin 1, wie gesagt, mit ACE zu Angiotensin 2.
Genau, und dann kann es an unseren Rezeptor gehen und dann haben wir eine Vasokonstriktion der Blutgefäße. ADH wird aus den Hypophysen-Hinterlappen ausgeschüttet. Aldosteron wird ausgeschüttet. Und unsere Wasser- und Natriumretention wird gesteigert. Ja, genau. Und das macht dann halt alles Blutdruckerhöhung. Also genau.
Genau, aber Bradykinin hat da nichts zu suchen. So richtig. Wie wir, also ich glaube, es liegt daran, dass wir schon immer diese Nebenwirkungen von ACE-Hämmern lernen mit dem Reizhusten. Durch das Bradykinin, aber das wird einfach nur auch von ACE abgebaut. Dadurch, dass ACE gehemmt wird, haben wir mehr Bradykinin und dann haben wir eben diesen starken Husten.
Ja.
So, und wenn jetzt Patienten mit diesem starken Husten nicht klarkommen, dann können wir statt ACE-Hämmern auch was anderes geben.
Genau, wir können jetzt nämlich auch unseren Angiotensin-1-Rezeptor blocken.
Genau.
Und das machen unsere
Angiotensin-1-Rezeptor-Blocker.
Genau.
Wie der Name. Das ist natürlich mal ein ganz netter Name, kann man sagen. Genau, hier ist wichtig, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt AT1-Rezeptoren und AT2-Rezeptoren. Und die AT1-Rezeptoren machen eben eine Vasokonstriktion und auch eine Entzündung. Und die hemmen wir. Und die AT2-Rezeptoren, aber die sind eigentlich ganz gut. Die wollen wir behalten, die hemmen wir auch nicht. Mhm. Da haben wir dann nämlich dadurch eine Vasodilatation und sogar eine antientzündliche Wirkung.
Ja.
Deswegen ist es wichtig, dass wir den AT1-Rezeptor blocken.
Genau, und das sind zum Beispiel Sartane.
Genau. Oh ja, Substanzen müssen wir dann auch noch bei den ACE-Hämmern.
Stimmt, okay. Also erstmal indizierte ACE-Hämmer. Lisinopril, Captopril.
Genau, Enalapril, Ramipril.
Ja.
Genau, ACE-Hämmer. Und Marie meint ja schon die Satane, also Losatan, Telmisatan, Weilsatan, wird später nochmal wichtig. Mhm. Anni wird gleich nochmal wichtig. Und ja, oh, wir sind heute so richtig unstrukturiert, habe ich das Gefühl.
Nö, wir sind total strukturiert, wir haben nur so viel zu erzählen.
Ich habe aber auch immer das Gefühl, wenn ich mir die Folge dann später anhöre, dann finde ich es gar nicht so schlimm. Aber währenddessen habe ich immer das Gefühl, wir sind ein bisschen wild unterwegs. Aber was auch richtig lustig ist, apropos abhören, ich höre ja auch die Folgen dann nochmal zum Lernen. So. Und es ist so witzig, weil du sagst dann was, dann denke ich mir was.
Ja.
Ich höre das dann beim Jong oder so, dann denke ich was und dann spreche ich das aus im Podcast kurz danach. Und ich habe wirklich original das Gleiche gedacht, wie ich dann sage. Ach so. Ich weiß ja nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Ja. Es passiert ständig.
Funny.
Es ist richtig creepy. Aber ja,
natürlich stellen wir uns dann auch immer auf doppelte Geschwindigkeit, weil...
Nee, ich glaube, ich habe immer so bei Podcasts so 1, 2, 1, weil ich mag es nicht, wenn die so schnell reden.
Was wir gesagt haben, deswegen, also bei unserem geht es, aber bei anderen geht es nicht. Ich kann, also das geht nicht immer. Gerade bei so medizinischen Sachen.
Ja, ich habe 1:1, glaube ich, drin. Und dann wundere ich mich immer, laufe ich los, denke so, ja, der Podcast geht eine halbe Stunde, passt ja. Und dann ist er fertig und denke so, scheiße, bin ich jetzt so langsam gejoggt? Und dann habe ich gemerkt, nee, ich habe ja 1:1 drin.
Okay, wir haben noch eine andere Klasse, die jetzt eigentlich ganz nett mit den AT1-Rezeptor-Antagonisten einhergeht, aber nicht direkt, denn ich rede von welcher Klasse?
Wahrscheinlich von den Anis, oder?
Genau.
Okay, ich war mir gerade unsicher.
Es steht schon im Namen, denn es heißt Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor.
Mhm.
Was ist denn jetzt Neprilysin?
Neprilysin ist eine zinkabhängige, membrangebundene Metalloprotease.
Wow.
Langer Name. Im Endeffekt ist sie nicht sehr spezifisch und ist für den Abbau verschiedener Peptide zuständig, vor allem ANP und BNP.
Genau, unsere natriuretischen Peptide.
Hier vielleicht ganz spannender Side-Fact. BNP steht für Brain Natriuretisch?
Natriuretic Peptide.
Ja, keine Ahnung, wie man es auf Englisch ausspricht. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Und das heißt BNP, aber eigentlich wird es im Herzen gebildet. Nur man dachte erst, es wird im Brain gebildet. Und deswegen heißt es Brain, obwohl es eigentlich im Herzen gebildet wird, falls ihr euch gewundert habt.
Genau, und was machen die eigentlich?
Die binden jetzt an einen Rezeptor, der Guanylatcyclase gekoppelt ist. Und durch die Aktivierung der Guanylatcyclase wird dann CGMP gebildet und dann haben wir verschiedene Effekte, wie zum Beispiel auch eine Vasodilatation oder eine Diurese, also eine Ausscheidung von Flüssigkeit, was ja auch was ist, was wir auf jeden Fall wollen. Und Renin und Aldosteron werden auch runterreguliert dadurch. Das heißt, das BNP ist sozusagen was Gutes, das wollen wir behalten. Und deswegen hemmen wir jetzt Neprilysin, weil Neprilysin würde ja unser BNP abbauen. Wir wollen aber BNP behalten. Und deswegen geben wir Neprilysin.
Genau.
Inhibitor.
Sorry. Ja. Genau, dass sie eben nicht abgebaut werden. Und sie werden halt, zum einen hat Tabea schon, dass sie im Myokard gebildet werden und halt in Abhängigkeit von der Wandspannung ausgeschüttet werden.
Mhm. Ja. Gut, und haben wir überhaupt schon die Substanz genannt, die Neprilysin inhibiert?
Nein, denn es ist Sacubitril.
Genau.
Und?
Da hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Wir haben ja jetzt gesagt, dass mit dem Neprilysin, was jetzt nicht, also was, ich verstehe es schon, aber was vielleicht jetzt nicht jeder versteht, warum geben wir jetzt Valsartan?
Genau, weil Neprilysin als Protease auch dafür verantwortlich wäre, Angiotensin abzubauen.
Mhm.
Deswegen haben wir einen Anstieg von Angiotensin 1.
Und 2.
Und 2 dadurch.
Mhm.
Aus 1 wird 2. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Was wir genau mit den ACE-Hämmern zum Beispiel verhindern oder mit den AT1-Rezeptor-Antagonisten.
Genau, und deswegen müssen wir also dann noch zusätzlich einen Angiotensin-Rezeptorblocker geben, um sozusagen die erhöhten Konzentrationen von Angiotensin unwirksam zu machen. Und wichtig ist dann auch noch, wenn wir vorher einen ACE-Hämmer oder einen Angiotensin-Rezeptorblocker gegeben haben, dass wir den absetzen, weil wir wollen natürlich nicht 2 davon geben. Ja. Also ANI ist dann immer der Ersatz für ACE oder Angiotensin-1-Rezeptorblocker.
Genau, wir haben ja jetzt auch noch das große Symptom der Ödeme. Mhm. Ihr wisst ja, entweder in der Lunge oder in den Knöcheln eher. Haben wir ja gerade schon erklärt, könnt ihr euch jetzt nochmal selber abfragen. Aber um diese Ödeme jetzt zu bekämpfen, wollen wir Aldosteron hemmen. Denn Aldosteron würde Natrium zurückhalten, entsteht durch RAS-Aktivierung.
Genau.
Ja.
Und was vielleicht noch wichtig ist, weiß gar nicht, ob das eben so klar ist, wenn wir Natrium zurückhalten, dann halten wir immer auch Wasser zurück. Also
richtig, da Natrium ist, ist auch das Wasser.
Genau, die gehen immer Hand in Hand. Das heißt, wenn viel Natrium ausgeschieden wird, wird viel Wasser ausgeschieden und andersrum.
Genau, also über unseren Aldosteronrezeptor würden Natriumkanäle und vor allen Dingen die Natriumkeim-ATPase exprimiert werden. Und so kann dann Wasser zurückgehalten werden, wenn wir diesen Rezeptor hemmen. Also Aldosteronrezeptor-Antagonisten, wird dieses Natrium eben nicht zurückgehalten und ausgeschieden, weil wir weniger Kanäle haben und weniger ATPasen. Ja, und deswegen hilft das bei unserer Herzinsuffizienz. Genau, weil wir das Blutvolumen reduzieren, so das Herz nicht mehr so stark pumpen muss. Ja.
Genau, und zwei wichtige Substanzen, Spironolacton und Eplerenon. Genau, und vielleicht noch beim Spironolacton, da gibt es ja so eine Nebenwirkung, Marie, die relativ relevant ist.
Genau, Gynäkomastie. Und ich finde, also ich weiß es nur gerade, weil wir uns, weil ich mir das gerade aufgezeichnet habe, das Molekül, wenn man sich das anschaut, dann kann man sich ganz gut herleiten, dass es auch an steroidale Rezeptoren bindet. Und ja, ich finde, also Spironolacton ist da auch sehr interessant, denn Indikationen findet man jetzt nicht nur als Theoretikum. Aber das nur kurz als Ausblick.
Genau, das ist auch an sich, glaube ich, gar nicht bei der Herzinsuffizienz zugelassen, sondern es hat als Diuretikum zugelassen. Und aber da wir halt Ödeme als wichtiges Symptom haben, setzen wir es halt hier auch ein.
Ja, gut. Dann weiter im Text, Beta-Blocker. Beta-Blocker, wir haben unseren Sympathikus, der hier durch unsere Barorezeptoren schön hyperaktiviert ist.
Hyperaktiviert. Genau, wir haben ja die Beta-Blocker, glaube ich, als einzige Substanz so ein bisschen genauer erklärt schon bei der KK. Also wir haben ja auch gesagt, wir haben eine hohe Sympathikusaktivierung, dadurch wird auch RAS aktiviert und all das blocken wir ab mit den Beta-Blockern. Also genau, wir haben dann halt weniger RAS, wir haben eine geringere Herzfrequenz, geringere Kontraktilität und vor allem die Herzfrequenz ist eben auch das Entscheidende und die RAS-Deaktivierung.
Genau, dann können sich die Rezeptoren auch wieder erholen, weil es ja davor zu dieser Down-Regulation kam. Genau, und die inhibitorischen G-Proteine werden nicht mehr so expressiert, also nicht mehr so häufig exprimiert. Genau, und die Apoptose unserer Herzmuskelzellen, die halt durch diese Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin, hervorgerufen wird, können wir dadurch auch verringern, ja.
Genau, so, das war jetzt so ein bisschen die letzte
noch Substanzen
große Gruppe.
Für Beta-Blocker nochmal.
Ja, Metoprolol,
Nebivolol, Atenolol.
Ja.
Okay.
Gut, genau, so, was wollte ich sagen? Das waren jetzt die großen Substanzgruppen. Jetzt gibt es noch so ein paar einzelne kleine. Ich würde sagen, zum Beispiel Ivabradin haben wir schon vorhin erklärt, haben wir auch bei KK gemacht. Aber es gibt noch eine eher neuere Substanz, das Vericiguat. Vielleicht du sprichst es anders aus als ich, ne?
Vericiguat.
Du sagst Verici, es wird mit C geschrieben. Ich sag Vericiguat, glaube ich. Ist auch egal. Also die Substanz da, spricht es aus, wie ihr wollt. Was ist das? Was macht das? Haben wir da irgendwie einen kurzen Satz dazu?
Genau, also unser Vericiguat macht jetzt eine sterische Modulation von unserer löslichen Guanylatcyclase, die im Blut rumschwimmt, sozusagen. Und die kann deswegen besser arbeiten und dann haben wir mehr
CGMP,
was aus GTP entsteht.
Genau.
Und dann konsekutive Vasodilatation.
Genau, und wir haben auch zum Beispiel eine Sensitivitätserhöhung gegenüber NO, was ja eben diese Dilatation auch
deswegen macht. Deswegen halt Dilatation, genau. Ja.
Genau, so. Und zum Abschluss, wir kriegen es auch wirklich nie in der vorgegebenen Zeit hin.
Ja, aber so 36 Minuten ist eine gute Länge.
Ja, mal gucken, ob wir es schaffen.
Wir wissen gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir haben eine Folge gemacht, die direkt hinter einer anderen genau die gleiche Länge hatte, auf die Sekundenzahl.
Das ist bestimmt jedem aufgefallen.
Ich glaube, man sieht es halt nicht, aber ich fand das fand ich witzig. Ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich war richtig verwirrt.
Stimmt, das hast du mir geschrieben.
Okay,
akute. Ja. Akute, danke, hast du mir das vorweggenommen, ich wollte das sagen.
Ja.
Genau, wir wollen noch mal kurz auf die akute Herzinsuffizienz eingehen. Das ist im Endeffekt so, kann man sagen, innerhalb von Minuten oder Stunden kommt es da zu einer stark eingeschränkten Herzfunktion. Das ist im Endeffekt ein Notfall.
Ja.
Und Genau, das ist die akute Dekompensation von einer schon bekannten chronischen Herzinsuffizienz häufig.
Ja, genau. Und man gibt halt dann sehr schnell Sauerstoff, Glycerol, Trinitrat, ne? Also schnell wirksame Vasodilatatoren, ja. Diuretika.
Genau, ja. Und eben Inotropika ist da ja noch so ein Punkt, auf den wir jetzt aber nicht genauer eingehen wollen, einfach weil wir andere Sachen für wichtiger gehalten haben. Aber dass ihr es mal gehört habt, dass es eben auch eine akute Form davon wieder gibt und das dann wirklich auch als Notfall im Krankenhaus behandelt werden muss.
Ja, und es gibt feucht und trockene Form.
Ja, genau.
Aber nur, dass man es mal gehört hat.
Genau, würde ich sagen.
Der unspaßige, spaßige Teil ist erstmal abgeschlossen. Wir müssen ja auch mal dazu sagen, wir freuen uns ja manchmal auch zum Beispiel auf die Talktime-Folgen, einfach ja, weil wir da nichts vorbereiten müssen.
Man kann hier einfach hinsetzen und quatschen. Und ich würde sagen, die Talktime-Folge ist eine super Überleitung, richtig, weil Folge 29 bedeutet, die nächste Folge wird wieder eine Talktime. Und das geht ein bisschen einher mit unserem Gruß.
Ne? Ja, genau. Genau, wir wollen ja immer eine Apotheke grüßen. Und weil ja die Apotheken vor Ort so ein großes Thema sind, unter anderem auch beim Apothekenprotesttag, wo wir nochmal aufrufen wollen. Das ist sogar gestern in unserer Uni passiert, dass wir daran erinnert wurden.
Schon mehrfach.
Ja, aber ich finde, also es ist bis in die Uni gereicht. Genau, und ich habe gelesen, bis zu 60% der Apotheken wollen mitmachen.
Ja, also die schließen dann am 14. Juni. Also wenn ihr was braucht, geht am 13. Juni in die Apotheke, weil am 14. sind viele zu. Finde ich auch echt ein krasses Zeichen so, dass einfach die Apotheken...
Ja, es kann nicht sein, dass ich also die genauen Daten kenne ich jetzt nicht, aber fast seit 10, 15 Jahren die Vergütung halt nicht geändert werden und alle Apotheken haben Personalmangel, finden keine Leute.
Genau, und das sind alles Sachen, die wir in der nächsten Folge besprechen mit einer ganz lieben Apothekerin aus der
Schwanenbusch-Apotheke.
Genau, und wir freuen uns schon sehr auf die Folge. Die kommt dann nächste Woche eben noch rechtzeitig, dass ihr noch wisst, worum es beim Protesttag noch genauer gehen soll.
Dass euch eine Apotheke vor Ort, also ich meine, wir sind noch nicht in der Apotheke und sind die Probleme in der Apotheke bewusst und wir kriegen die auch mit, aber wir wollen dem Thema auf jeden Fall nochmal mehr Aufmerksamkeit widmen, auch anderen Leuten, die den Podcast hören. Ja, dass man einfach weiß, was die Apotheken alles so leisten und dass sich vielleicht schon, also nicht vielleicht, es muss sich irgendwas ändern in der Hinsicht, weil ansonsten ist es einfach nicht mehr stemmbar, das ist das Problem.
Genau, und das wird auf jeden Fall sehr spannend und das ist unser Gruß, diese Folge. Und
genau, ihr schaut auch gerne nochmal auf Insta vorbei, die machen wirklich ganz, ganz tolle informative Reels, die wirklich sehr viel weiterhelfen und ja. Die waren auch schon in der Bild und bei RTL und so, also machen da ganz viel Aufklärung. Ganz super.
Gut, und dann würde ich sagen, haben wir es geschafft.
Oh. Wir sehen uns dann, glaube ich, beim nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.